Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Das Museum Wiesbaden erfreut seine Besucher von nah und fern zunehmend. Für dieses Jahr ist gerade die 100.000er-Marke geknackt worden. Höchstwert in der Dienstzeit des Direktors Alexander Klar und natürlich eine große Freude und Ermutigung für ihn und sein Team. Das Programm in seiner Vielfalt ist ja auch unbedingt sehenswert. Das beweisen gerade wieder die beiden Ausstellungen, um die es heute bei uns in der Blauen Stunde geht. Da ist zum einen die Eiszeit-Safari, die den Besuchern eine Reise ins Hessische vor schlappen 15.000 bis 30.000 Jahren verspricht. Und zum anderen die Schau mit dem Titel Karl Remigius Fresenius, dem großen Wiesbadener Chemiker, der in diesem Monat am 28. Dezember vor 200 Jahren geboren wurde. Zu Gast im Studio sind heute zwei Experten, die in dieser Sendung einen kleinen Ausschnitt ihres unerschöpflichen Wissens mit uns teilen werden. Der Leiter der Naturhistorischen Sammlung des Museums Wiesbaden, Fritz Geller-Grimm, sowie Professor Dr. Leo Groß, ehemaliger Vizepräsident der Hochschule Fresenius. Guten Abend, meine Herren.
Guten Abend.
Herr Groß, Sie nennen Karl Remigius Fresenius den Vater der analytischen Chemie. Ist es eigentlich vielen Zeitgenossen klar, welche Bedeutung er hatte?
Das kann ich schwer sagen. In der Wiesbadener Region werden vielleicht manche von ihm wissen. Die Bürgerinnen und Bürger, die verfolgen, was da so passiert, wissen A, dass er ein Ehrenbürger der Stadt Wiesbaden war, dass er ein Grab auf dem alten Friedhof hat, das es noch gibt. Und manche werden wissen, dass seine alte Wirkungsstätte mit einer Plakette ausgezeichnet wurde, der Gesellschaft Deutscher Chemiker und Chemikerinnen, der ich natürlich auch angehöre. Und die sagt, das hier ist eine historische Stätte der Chemie. Also hier hat mal der Bär getanzt oder, um korrekt zu sein, natürlich auch die Bärin in der Wissenschaftsgeschichte und der Geschichte der Chemie und der Analytik. Insofern werden das manche Leute wissen. Außerdem ist er von der Gesellschaft, Europäischen Gesellschaft der Chemiker und Chemikerinnen, zu einem der 100 wichtigsten Chemiker der letzten 300 Jahre gewählt worden. Insofern hat er höhere Weihen. Was die Bedeutung an sich angeht, kann ich gerne mal ein bisschen erzählen, was er eigentlich geleistet hat, was seine großen, heute noch erkennbaren Hinterlassenschaften sind.
Ja, bitte.
Ja, also das Erste ist, er hat drei große Stränge von Erbe aufgebaut und tatsächlich bis in unsere Tage hinterlassen können, denn die Nachfahren verschiedener Art haben das fortgeführt. Das erste ist, als er sein chemisches Laboratorium 1848 gründete, war das eine Unterrichtsstätte. Also ging es um Ausbildung. Zweitens war das ein Servicelabor, würden wir heute sagen. Er hat also seine Dienste angeboten, die Forschungsergebnisse für den Alltag der Menschen, für die Behörden, für Lebensmittelsicherheit, für Wasseranalytik, für ganz viele Aufgaben, über die wir reden können, wenn Sie mögen, zu nutzen. Und das Dritte ist, er war der Meinung, dass man Wissenschaft auch unter die Leute bringen muss. Und deswegen hat er einmal Lehrbücher geschrieben, seine berühmten Bücher über qualitative und quantitative Analyse, die bis ins 20. Jahrhundert hinein Standard waren. Er hat für die Quali-Analyse, wie wir das kurz nennen, 17 Auflagen selbst erlebt und für die Quanti 7 Auflagen. Und dann hat er noch eine wissenschaftliche Zeitschrift gegründet, die Zeitschrift für analytische Chemie oder später Fresenius Zeitschrift für analytische Chemie.
Die gibt es heute noch.
Die gibt es heute unter anderem Namen, die heißt Analytical and Bioanalytical Chemistry. Also insofern hat er diese drei Dinge aufgebaut und die sind auch bis auf uns gekommen.
Sie haben, oder war es Herr Geller-Grimm, mal gesagt, Fresenius sei für das 19. Jahrhundert gewesen, was Bill Gates für uns heute ist. Das ist ja interessant.
Ja.
Inwiefern ist das denn der Fall?
Ja, also wenn ich auch nicht so aussehe, bin ich doch gern ein bescheidener Mensch und sage, er ist nicht der einzige Vater der Analytik und das mit dem Bill Gates, das weiß ich nicht, ob es für ihn schmeichelhaft ist oder für Bill Gates schmeichelhaft. Aber was man festhalten kann, ist, es war im 19. Jahrhundert eine Art Goldgräberstimmung in der Chemie, denn man hatte drei wichtige Entwicklungen. A, man bewegte sich raus aus der bisherigen chemischen Denkweise, die zum Teil noch aus der Alchemie reichte. Also da waren Dinge, die man heute wissenschaftlich nicht nachvollziehen kann. Dann wurde viel spekuliert, es wurden schon Theorien aufgestellt. Und der Übergang, der so in den ersten 40 Jahren des 19. Jahrhunderts lief, ging in das Messen hinein, weil man überhaupt erst langsam die Methoden entwickelte. Man konnte also Stoffmengen messen, man konnte Stoffe, da hat Fresenius stark zu beigetragen, analysieren, Gemische analysieren und wusste dann auf einmal qualitativ, sagen wir Chemiker, wie, was ist da drin? Und quantitativ, wie viel ist da drin? Daraus folgte aber dann auch eine massive industrielle Nutzung dieses Wissens. Das begann zum Beispiel ganz stark mit der Farbstoffchemie. Ich glaube, das Museum, darf man das schon verraten, wird sich damit auch demnächst beschäftigen, mit den Farbstoffen. Also man hat Farbstoffe künstlich synthetisiert, nachdem es bislang ja weitgehend Naturfarbstoffe sein mussten. Und man hat Dünger produziert, man hat Liebig, Fresenius-Lehrer, festgestellt, warum denn Dünger nützlich ist, was den Pflanzen fehlt, wenn sie keinen haben und warum. Und das alles konnte man nur wegen der Analytik, weil man eben feststellen konnte, was ist im Boden drin, was ist in der Pflanze drin, was ist in einer hungrigen Pflanze drin, der etwas fehlt. Das war der große Fortschritt und insofern kann man schon sagen, da war Goldgräberstimmung, da wurden Unternehmen gegründet, da waren seine Schüler, der Fritz Kalle hier in Wiesbaden, den kennen ja die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, und das waren die Gründer von Höchst, Lucius und Brüning, das war die zweite und dritte Generation von Merck und so weiter.
Ist natürlich immer so eine Sache, so Vergleiche, aber ich finde das doch schon ganz griffig, weil Bill Gates kann ja jeder heute, auch jeder junge Mensch, was damit verbinden. Und wenn man sagt, er war der Bill Gates des 19. Jahrhunderts, dann ist man auf jeden Fall neugierig und sagt, aha, Klar. Wieso das denn?
Klar.
Herr Groß, Sie haben sich ja auch viel mit der Biografie und der Person von Fresenius befasst. Sagen Sie doch mal, er war ja schon als kleiner Junge für die Wissenschaft entbrannt. Was hat er denn als erstes analysiert?
Das wissen wir leider nicht mehr. Wir haben nur die Familientradition, dass er im Gartenhäuschen seiner Eltern in Bernum, wie die Frankfurter sagen, also in Bornheim, ein kleines Labor sich eingerichtet hatte und angeblich mit Schwefelwasserstoff, das kennen wir als Stinkbombengas oder faule Eier, experimentiert haben soll. Wenn das stimmt, dann wird er untersucht haben, wie bestimmte Stoffe, vor allem Metallsalze, darauf reagieren. Und das war schon so ein erster Start in das, was er später machen sollte. Das zweite ist, nach seiner Schulzeit, die sehr, sehr anregend war, in Weinheim, in einer Art Internat, mit vielen Ausflügen, mit viel Naturkunde, hat er in seiner Apothekerlehre, die er in Frankfurt über 3 Jahre gemacht hat, in der Steinschen Apotheke, sich intensiv mit Stoffen beschäftigt. Wir dürfen eine Apotheke damals uns nicht so vorstellen wie heute, dass Fertigarzneimittel aus einem Schacht fallen, nachdem über einen Barcode etwas eingelesen wurde im Extremfall, sondern da wurden Drogen bearbeitet, was eigentlich nur getrocknete Pflanzenteile heißt. Da wurde Rosenwasser destilliert, was er selbst auch in einem Gedicht ganz trauernd beschreibt, weil er die Rosenblätter tötet, um das kostbare Öl zu bekommen. Also mit solchen Dingen hat er sich beschäftigt und im Studium in Bonn bei einem Apotheker experimentieren können. Die Universität Bonn hatte kein eigenes Labor. Und da wissen wir schon ziemlich genau, was er gemacht hat, denn da sind uns seine Laboraufzeichnungen erhalten.
Sie haben eben schon gesagt, Analytiker wollen feststellen, was und wie viel in einem Stoff drin ist. Das ist unabdingbare Grundlage für alles, was man weiterforscht. Ja. Worum es da geht, zeigt die Ausstellung, die Sie kuratiert haben. 200 Objekte, das wollen wir hier gleich mal an dieser Stelle sagen, vermitteln Aspekte der Wasseranalytik, Kriminaltechnik und Materialforschung. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, das machen wir später, aber ich möchte doch schon mal jetzt fragen, was sollte man begriffen haben, wenn man die Ausstellung verlässt?
Oh, das sage ich jetzt nicht als Lehrer. Ich sage auch gleich den Hörern und Hörerinnen, ich stehe nicht an der Tür und nehme die Prüfung ab, sondern ich habe den Wunsch oder die Erwartung, dass es mir, dem Kollegen Rüdiger Wandke, der sehr geholfen hat, Fritz Geller-Grimm mit der langen Erfahrung von Ausstellungen, dem Hannes Lerb, all die Kollegen, die da geholfen haben, dass es uns gelungen ist, ein paar, wie heißt das heute, Messages rüberzubringen, ein paar Botschaften. Also die erste Botschaft soll sein, schaut mal, mit welch einfachen Gerätschaften, im Wesentlichen ist das Holz und Glas. Und das sind, was wir wahrscheinlich alle kennen, Reagenzgläser, das ist mein Becherglas, ein Erlenmeyer-Kolben, vielleicht weiß jemand, was das ist. Das ist so ein komisches birnenförmiges Gefäß, in das man Flüssigkeiten geben kann. Das hat ein Apotheker, der eigentlich aus Wehen im Taunus stammt, hier aus dem Umfeld, sich ausgedacht. Und diese einfachen Geräte, die haben ihm ausgereicht, um extrem, wie soll ich das sagen, extrem leistungsfähige für damalige Verhältnisse Methoden zu erarbeiten, Methoden anderer zu nutzen, zu verbessern, heute sagen wir zu validieren, festzustellen, ob die auch wirklich zuverlässig sind. Und das soll der erste Eindruck sein. Der zweite soll sein, die Vielfalt der Aufgaben, die sich ihm stellten und die er angenommen hat. Sie haben es erwähnt, das reicht von der Frage, da ist ein Mordfall, die Leiche wird ausgegraben nach 4 Jahren. Ist der Mensch vergiftet worden, wie im ganzen Dorf Eschbach im Taunus gemunkelt wird oder nicht? Zweitens, die Firma Dickerhoff beklagt sich, dass man ihre Portland-Zemente fälscht. Kann Fresenius es schaffen, wie die das wünschen, festzustellen, welche Zementproben gefälscht sind und welche nicht? Denn wenn die Brücke zusammenstürzt und es wird gesagt, das war der Dickerhoff-Zement, das wollen die vermeiden. Und ein weiteres Beispiel, er sagt selber, wenn ich Wasser analysiere, mache ich das nicht für die Schublade, ich mache das nicht für eine Publikation, für die Wissenschaft, sondern der Brunnenbesitzer will wissen, was sein Brunnen wert ist. Und der Arzt, Ärztinnen gab es damals sicher noch nicht viele, der will wissen, wo die Heilkraft steckt, in welchen Inhaltsstoffen des Wassers. Und ein dritter Punkt wäre, er hat sich sehr intensiv auch beschäftigt mit der Analyse von Lebensmitteln und Wein, also über das Wasser hinaus, und hat auch eine lebensmittelchemische Schulung eingerichtet. Also eine große Breite in den Anwendungen von Materialien, toter anorganischer Materie bis hin zu lebendem, am Schluss auch Bakterien. Er hat ein eigenes mikrobiologisches Institut.
Details erzählen Sie uns gleich noch. Ich wollte noch eine Anmerkung machen. Fresenius war ja auch Ehrenbürger, das haben Sie schon gesagt, ja, und Stadtverordnetenvorsteher. Er hatte ein großes Engagement, ich finde das wichtig, für Kunst und Theater,
ja,
und eine Neigung zum Verseschmieden. Ja. Ich sage jetzt mal diesen einen Vers, der mir gut gefällt: Glauben, was man hofft, führt zur Täuschung oft. Das sollten wir uns doch alle mal merken. Ja. Bevor wir uns weiteren Fragen der Chemie zuwenden, kleine Pause mit Musik von Volker Kriegel. Auch hier ein Gedenktag. Am 24. Dezember wäre der Wiesbadener Musiker, Zeichner und Autor 75 Jahre alt geworden. Postcard für F.W. Ember. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Bei uns geht es heute um Karl Remigius Fresenius, den Begründer der analytischen Chemie, und die aktuelle Ausstellung dazu im Museum Wiesbaden. Herr Groß, die meisten von uns können sich nur dunkel an ihren Chemieunterricht in der Schule erinnern und vielleicht mit mehr oder weniger guten Gedanken daran. Geben Sie uns Nachhilfe. Was bedeuten die Analyseverfahren von Fresenius für uns heute, für unseren Alltag ganz konkret? Sie haben schon etliches angedeutet. Bitte gehen Sie jetzt ins Detail.
Viele der Verfahren, die er angewendet hat, werden in der Weise, wie es damals der Fall war, nicht mehr angewendet, weil wir, und das hat er sehr wohl gewusst und geahnt, andere, bessere, neuere Verfahren haben. Die Verfahren sind heute deutlich viel schneller, sie sind deutlich viel einfacher in der Durchführung, werden häufig von Maschinen gemacht, sind allerdings auch sehr komplex, die Maschinen sind zum Teil sehr, sehr teuer, amortisieren sich aber über ihre Leistung durchaus. Insofern kann man kaum davon sprechen, dass wir noch mit seinen Methoden arbeiten, aber seine Grundsätze gelten. Und er hat 3 Grundsätze, die auch seine Wissensweitergabe an die Studis betrafen. Er hat während seiner Lebenszeit 2200 junge Leute erlebt als Schüler und in den nächsten 50 Jahren waren es insgesamt dann zusammengezählt 5200.
Und auch solche, die richtig berühmt geworden sind.
Ja, auch solche, die richtig berühmt geworden sind, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, Unternehmerfamilien. In der Ausstellung wird das auch ein bisschen erwähnt und gezeigt in einem kleinen Film, den meine Kollegen aus dem Fachbereich Wirtschaft und Medien erzeugt haben. Das war eine Studienarbeit. Also für die hat er so 3 wichtige Grundsätze aufgestellt. Das erste heißt, du sollst dein Handwerk können. Chemie ist keine theoretische, sondern eine experimentelle Wissenschaft. Du sprichst mit der Natur, die hat eine Sprache. Die Worte dieser Sprache nennen wir Reaktionen. Und wenn du sie darauf testet, gibt sie dir eine Antwort. Und zwar, wenn du es richtig machst, eine eindeutige. Also lern diese Sprache und lern mit deinen Händen die Geräte und die Stoffe sicher zu gebrauchen. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft war, wenn du das machst, dann hab bitte das Herz, ehrlich und korrekt insofern zu sein, als wenn du den geringsten Fehler gemacht hast, was verschüttet hast, eine Unstimmigkeit zwischen zwei vergleichbaren Messungen feststellst, man macht das oft wegen der Statistik, mehrere Messungen, dann hör sofort an der Stelle auf, fang nochmal von null an, gib um Gottes Willen diese Werte nicht ab. Später hat jemand das mal einen hippokratischen Eid für Chemiker genannt. Und drittens, wenn du es machst, verdammt, Hirn an und Herz an, also mach es auch mit Herz und Freude. Wenn du keine Freude hast, wird das nie was. Und die drei Botschaften haben Bestand, obwohl die Methoden heute ganz, ganz andere sind. Man kann sie vielleicht am besten so einordnen, wenn ich sage, Hörerinnen und Hörer, macht mal gerade die Augen zu und stellt euch vor, wir gehen jetzt auf eine Reise in ein Land, in dem es keine Analytik gibt. Was wär in dem Land nicht vorhanden? Und da würde ich sagen, toll, da gibt es keine Lebensmittelskandale, weil keiner findet diese Gefahrstoffe. Ist das nicht toll. Ein schönes Land? Ist ja. Doch richtig ein Wunschtraum. Zweitens, in diesem Land gibt es ganz, ganz viele Produkte nicht. Zum Beispiel hätten wir keine Handys, weil die Mobiltelefone mit Spurenstoffen arbeiten, die relativ selten auf der Erde vorkommen. Manche wissen das, deswegen wollen wir das ja auch recyceln. Und man würde die gar nicht finden, wenn man sie nicht in einem Erz aufspüren könnte. Und das Dritte ist, ganz, ganz viele Arzneimittel, die uns heute helfen, wüssten wir nicht. Auch Antitumormittel, die extrahieren wir heute aus Naturstoffen. Da fahren Forscher und Forscherinnen in den Urwald, in Amazonien, finden irgendeine bekannte oder unbekannte Wurzel, extrahieren da was raus. Und ganz viele Stoffe sind eigentlich daraus gewonnen und nur durch die Analyse erstmal überhaupt identifiziert. Und das Vierte ist, wir kennen alle die Geschichte, wenn du Aspirin nimmst, dann lass es bleiben in den letzten Tagen einer Schwangerschaft. Durch die Analytik haben wir überhaupt erst gelernt, dass es Moleküle, Stoffe, Teilchen in unserem Körper gibt, die schützen die Magenschleimhaut mit und die führen mit dazu, dass aus dem Hirn einer Frau ein Stoff ausgeschickt wird, Oxytocin, damit die Wehen einsetzen. Und durch die Analytik wissen wir, dass Aspirin diese Botenstoffe der ersten Stufe hemmt und deswegen die Wehen ausbleiben. Also all dieses wüssten wir nicht ohne die Analytik. Ein Traumland für die, die es wollen. Die anderen sollen zufrieden sein, dass es uns gibt.
Fresenius hat das natürlich nicht rausfinden können in dieser Schärfe, in diesem Detailreichtum. Aber was hätte er denn gedacht, wenn er gewusst hätte oder erfahren hätte, dass es diese Methoden einmal geben wird? Also hätte er da sehr gestaunt oder hätte er gesagt, naja, es ist eine Fortentwicklung meiner Forschung?
Wir wissen das recht positiv. Ich kann Ihnen zwei Zitate nennen. Das eine Zitat ist aus einer Rede, in der er sinngemäß gesagt hat, die Physiologie, so der Begriff, das heißt die Lehre davon, was sich im Körper chemisch abspielt, die Medizin, die Krankheitslehre werden ganz neue Entwicklungen nehmen, wenn wir erstmal verstanden haben, ich sage es jetzt in unserer Sprache, was da molekular los ist. Also welche Moleküle in unserem Körper tanzen, wenn was passiert. Und das hat er also gewusst, nur er wusste auch, dass er die Mittel noch nicht hat. Er sagt zum Beispiel, ich kann einem Richter als Gerichtschemiker, er war das, vereidigt, dem kann ich sagen, da ist eine Arsenvergiftung. Aber Strychnin kann ich nicht sagen. Ja, also, und das Zweite, was er vorausgesehen hat, dass die Stoffmengen, die er bestimmen konnte, begrenzt niedrig waren. Und er sagt, wenn ich nicht 50 Liter Wasser einkochte, um dann einen Spurenstoff zu finden, ganz, ganz geringe Mengen, für damalige Zeiten völlig erstaunlich, 28 Millimeter auf 1000 Kilometer Strecke entsprechen diesem kleinen Anteil. Wenn ich 1000 Liter Wasser oder 5000 Liter eindampfe, dann müsste ich Stoffe finden, die ich wegen der Schwäche meiner Methoden jetzt noch nicht finden kann. Das heißt, er hat die Ultraspurenanalyse vorausgesagt.
Sie haben es gerade schon angedeutet. Sagen Sie uns bitte noch was dazu, zu diesem anderen Gebiet, hochinteressant, der Forensik.
Ja.
Ich sage nur der Fall Johann Wirth.
Ja, er schreibt das in einem Bericht, Johann Wirth aus Eschbach, das war ein Mann, dem es ein paar Tage schlecht war, nur das kann jedem von uns passieren, da war es noch ein paar Tage schlecht und irgendwann war er tot. Und die Familie hat immer gemunkelt, bis auf die Mutter, der Alte ist vergiftet worden, Entschuldigung, und die Mama hat's getan. Und er konnte nachweisen, dass im Körper dieses Menschen, den der Staatsanwalt nach 4-jährigem Drängen aller Gerüchte hat ausgraben lassen, er schreibt dann, da lag das alles vor mir, für empfindsame Hörer und Hörerinnen sage ich nicht, wie die Leber aussah und wie die roch, aber die anderen können sich's denken, und sagt er, dann hat er kleine Stückchen daraus geschnitten und hat ihn mit seiner Methode behandelt in einem Reaktionsgefäß und hat das Arsen daraus freigesetzt und gewogen, und er konnte nachweisen, der Johann Wirth war vergiftet worden.
Und warum konnte er Arsen nachweisen, aber nicht Strychnin?
Ja, das wusste er schon, dass Arsen vergeht nicht im Boden oder in der Leiche, sondern bleibt, wir sagen, als anorganischer Stoff dort erhalten, und man muss es nur wieder heraustreiben, was man mit einer tollen chemischen Reaktion kann. Wogegen Strychnin selber dem Abbau unterliegt, so wie eben auch eine Leiche verwest, geht das Strychnin zum Teil kaputt. Heute macht uns das gar nichts, denn die Abbauprodukte des Strychnins können wir noch nachweisen. Also Hinweis an alle Damen und Herren, die was mit Gift im Sinne haben, macht euch keine Mühe, wir kommen euch drauf. Wir kommen ja sogar den schlimmen Menschen drauf, die Menschen übel anfassen, vergewaltigen, umbringen. Du hinterlässt, und wenn es nur eine Hautschuppe ist, es reicht, um dich später zu finden.
Also das sollte meine nächste Frage sein, welche Rolle das chemische Analyseverfahren heute in der Kriminaltechnik spielt. Also Sie haben es schon beantwortet, eine übergroße.
Ja, ganz sicher. Also einmal für das Auffinden von Tätern und Täterinnen, die irgendwo an einem Ort waren, aufgrund der Körperflüssigkeiten, Spuren, Haare, Nägel, was immer da bleibt. Dass, wenn ein Opfer zum Beispiel sich in einen Angreifer verkrallt, hat er ein bisschen Hautschuppen unter den Fingernägeln davon. Die Leiche wird gefunden, es wird sofort angeguckt. Also das ist die eine Richtung. Die andere ist heutzutage, unsere Kollegen vom Bundeskriminalamt, wo viele meiner ehemaligen Studis arbeiten, die analysieren Drogen, und die können die Lieferkette sozusagen, ironisch die Wertschöpfungskette im Drogenhandel, nachvollziehen, weil sie anhand der Spuren, Fingerabdrücke der Inhaltsstoffe von diesen Drogen, die nicht Droge sind, sondern die Reste von der Synthese, können die zeigen, was da in Frankfurt am Hauptbahnhof beschlagnahmt wurde, stammt aus einem Drogenlabor in Luxemburg, das wir jüngst ausgehoben haben. Diese Zusammenhänge können die aufklären, und das finde ich eine tolle Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen im Bundeskriminalamt. Also und Landeskriminalamt auch.
Auf jeden Fall ist Chemie ein hochspannendes Thema. Und das sagen wir jetzt gleich mal, wer mehr wissen möchte, weil die Zeit heute leider nur begrenzt ist. Die Ausstellung geht noch bis zum
20. Januar. Und es gibt einen Katalog, den man mit nach Hause nehmen kann. Und man kann mir an der Adresse Hochschule Fresenius eine E-Mail schreiben. Die findet jeder im Internet, groß GROS. Und dann, da gebe ich auch gerne noch Auskunft, ich hätte das nicht studiert, wenn es nicht so spannend wäre, Frau Schostak, wie Sie gesagt haben.
Gut, also jetzt wissen wir Bescheid. Und wieder eine kurze Pause mit einem Stück von Volker Kriegel, Your Smile.